Dann sage ich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dietrich Zimmermann und bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, hallo zusammen, Dietrich Zimmermann. Ich habe einen beruflichen Hintergrund in der Energiewirtschaft. Ich bin Kaufmann von Hause aus und habe viele Jahre in der Energiewirtschaft gearbeitet, insbesondere im Erdgashandel. Habe große Erdgasverträge verhandelt, die ganzen Importverträge. Und habe dann vor gut 4 Jahren bin ich gewechselt in den Innovationsteil der RWE damals noch, die dann zu Innogy umfirmierte, um mich mit dem Thema Innovation in der Energiewelt zu beschäftigen. Und habe da dann das verschiedenste Themen beleuchtet, habe das Thema Fan- und Elektromobilität kennen und schätzen gelernt und habe das dann als eine Ausbildung aus der Innogy dann als Geschäftsführer weiter vorangetrieben. Und bin jetzt heute der Stiftungsratsvorsitzende der Share in Charge Foundation und eben Geschäftsführer des E-Mobility Startups.
Ja, wo steht jetzt Innogy genau in der Zukunftsmobilität? Welche Projekte werden so hauptsächlich, an welchen Projekten wird hauptsächlich gearbeitet?
Mhm. Also die Innogy E-Mobility ist tatsächlich von uns losgelöst und eben eine eigene große Business Unit, ja, als eine der größten in Europa. Und wir in der Stern Charge Foundation sind eben sehr fokussiert auf das Thema Blockchain-Technologie und Elektromobilität, weil wir sehen, dass da eine neue Technologie entstanden ist, die gegebenenfalls einige wesentliche Probleme in der Elektromobilität lösen kann, rund um das Thema Interoperabilität. Das besteht ja insbesondere aus der Fragestellung, wie authentifiziere ich Auto und Ladesäule und dann auch, wie bezahle ich von Auto zu Ladesäule. Und da sehen wir eben, dass die Technologie uns gegebenenfalls weiterhelfen kann.
Was ist ja das große Buzzword, Blockchain. Was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Wir müssen jetzt hier in diesem neuen Thema mal eine Definition herausarbeiten. Es gibt ja verschiedene.
Das stimmt, ja. Und eine ganz konkrete Definition werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen, aber Funktionalitäten sind der Technologie, die wir uns zunutze machen. Also ja, der Blockchain-Hype ist die ganzen Kryptowährungen zusammengebrochen sind, aber die Technologie ist eben weiterhin aus unserer Sicht sehr relevant. Das ganze Thema hat ja so um 2011 angefangen mit Bitcoin, das kennen die meisten als Kryptowährung und damals eben mit dem Versprechen, dass man das erste Mal in der digitalen Menschheitsgeschichte Geld, Werteinheiten austauschen kann, digitale Werteinheiten, ohne eine zentrale Instanz dazwischen. Also, wenn ich bis dahin einen Euro an Sie überweisen wollte, musste ich das immer mit meiner Bank machen und gegebenenfalls noch PayPal und Visa dazwischen, damit alle bestätigen, ja, der Zimmermann hat tatsächlich den Euro und darf ihn ausgeben. Wenn ich Ihnen eine E-Mail geschrieben hätte mit einer PDF dran, hier schicke ich Ihnen einen Euro, wäre das nichts wert gewesen, weil ich diesen Euro eben auch an andere hätte schicken können. Das heißt, das sogenannte Double-Spend-Problem war gegeben. Und das wird eben, das hat damals Bitcoin gelöst. Bitcoin am Ende von der Technologie ist eine dezentrale Datenbanktechnologie, in der eben die verschiedensten Teilnehmer die Transaktionen validieren und die Transaktionen dann in dieser dezentralen Datenbank abgelegt werden und von jedem ausgelesen werden können. Und dies ermöglicht eben den direkten Werttransfer von A nach B. Blockchain 2.0, in dem auch das Smart Contracts entwickelt wurden. Also Verträge, die auch in diesem dezentralen Netzwerk vollautomatisiert ausgeführt werden können, ohne dass eine Partei Einfluss darauf hat. Und genau diese beiden Themen haben wir uns insbesondere eben zugute gemacht. Das eine ist der digitale Werttransfer von einer Person oder einer Maschine zur anderen in Kombination mit diesen automatisierten sogenannten Smart Contracts.
Also im Prinzip alles, was wir so als Makler kennen, Banken und ähnliches, sind ein bisschen bedroht durch diese Technologie, weil man im Prinzip sich einmal verifiziert und dann kann man immer Verträge abschließen, so wie man sie will, wenn man das so zusammendampft.
Genau. in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk können wir alle jeweils direkt miteinander Transaktionen durchführen, zumindest technologisch, das stellen sich regulatorische Fragen, ohne noch irgendeine Instanz.
Der Sinn meiner Elektromobilität, also bleiben wir mal bei der Elektromobilität, ist ja einfach der, dass relativ viele Transaktionen kommen. Also man lädt Strom, man kann auch Strom zurück ins Netz schicken. Das heißt, es entstehen sehr viele Transaktionen. Nur, und die werden durch die Blockchain vereinfacht und somit auch die Abrechnung und diese ganzen Transaktionen, die da notwendig sind, einfacher zu gestalten sein. Das ist so der Sinn der Idee dahinter.
Ja, genau. Wir sehen ja einen sehr fragmentierten Markt. Also wir sehen ja, das Spannende an der Elektromobilität ist ja, dass wir nicht einfach nur Motoren austauschen und an den Tankstellen die Zapfsäulen durch Stromsäulen ersetzt werden, sondern dass ja das ganze Marktdesign sich ändert. Also die ganze Marktstruktur wird ja viel, viel fragmentierter. Wir haben bislang in Deutschland zum Beispiel gesehen, wir haben in etwa 5 Tankstellen auf 10.000 Elektroautos. Und wir werden ja jetzt in Zukunft so bis zu einer Tankstelle pro Auto haben, vielleicht 0,5. Aber wir werden ja sehr, 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 sehr viele Elektroladesäulen sehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hoffentlich jetzt relativ bald auch sehr viele Autos. Und dadurch haben wir ja eben genau einen sehr fragmentierten Markt. Und wir müssen ja irgendwie schauen, wie können jetzt eben Auto und Ladesäulen miteinander kommunizieren auf der einen Seite und miteinander Transaktionen durchführen, sprich sich bezahlen. Und da reden wir jetzt nur von Ladesäule und Auto. In sehr naher Zukunft kommt natürlich das ganze Thema Netz dazu, wie Sie schon gesagt haben, also das Thema Energieein- und Auspeisung. Und da sehen wir genau, dass diese Technologie das Potenzial haben kann, diese Transaktionen in dieser Komplexität vollautomatisiert abzuwickeln und damit das eben sehr effizient und sehr sicher darzustellen.
Okay, dann haben wir es im Prinzip. Nochmal zusammenzufassen, wir werden eben weg von dieser Monostruktur, also ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, aber Aral hat in Deutschland 45.000 Tankstellen und glaube ich 60% des Marktes bei Tankstellen. Wir kommen dann hin zu faktisch jedes Auto eine Ladesäule. Dass wir, wenn wir heute haben wir 41 Millionen Fahrzeuge bei 82 Millionen Deutschen. Das heißt, der Bedarf, präzise und richtig abzurechnen, wird exponentiell wachsen.
Absolut, ne? Und wir werden ja gegebenenfalls, da müssen wir schauen, auch vielleicht viel mehr Mikrotransaktionen sehen. Also, dass wir ja viel mehr auch sehr kurze Ladevorgänge an gewissen Stationen haben. Ob das dann wirklich so ist, dass wir vor der Ampel induktives Laden haben, das weiß ich noch nicht. Aber wir werden ja definitiv auch kleinteiligere Transaktionen haben, als wir es jetzt sehen, ja.
Okay, das ist auch ein bisschen Zukunftstechnologie, induktives Laden, aber könnte man machen. Und ja, das ist ja im Prinzip sehr plausibel, aber kümmert sich Innogy im Prinzip aber dann auch nur um das Elektroauto mit den Ansätzen?
Also, wie gesagt, das ist nochmal wichtig festzustellen. Innogy, wie gesagt, wir machen das separat von Innogy mit der Share & Charge Foundation und arbeiten mit den verschiedensten Firmen da zusammen zum Thema Elektromobilität. Und das ist unser absoluter Schwerpunkt. Wir haben noch ein Thema, wenn es so um das ganze Thema Zukunftsmobilität geht, wo wir gemeinsam mit dem Fraunhofer und einigen großen Automobilkonzernen gerade auch schauen, wie wir das Thema intermodales Reisen gegebenenfalls mit der Technologie lösen können, wo es ja eben genau darum geht, auch dass viele Unternehmen miteinander kooperieren, dass Daten ausgetauscht werden müssen und entweder funktioniert das über eine zentrale Aggregationsplattform, aber bislang hat sich da ja noch nichts durchgesetzt, weil keiner mit keinem spielen will, oder auch da könnten wir gegebenenfalls diese Technologie nehmen, die eben den Datenaustausch ermöglicht, ohne dass eine zentrale Instanz die ganz
Also wir haben auf der einen Seite den Bedarf Abrechnung vom Elektroauto, auf der anderen Seite eben diese Verkehrsträger. Der Hintergrund ist ja auch hier bei uns, bei mir in der Podcast-Reihe, aber auch so, wir haben es jetzt mal in Hamburg hat man 6 Sharing-Möglichkeiten, um sagen wir mal einen Weg von 4 Kilometern absolvieren. Also ich kann Roller sharen, ich kann Autos entweder stationär oder im Free-Floating-Ansatz sharen, ich kann bei Mojan ein Sammeltaxi buchen und bei anderen Anbietern auch. Und ich kann normales Taxi haben. Das heißt, in der Mobilität wird dieser Bedarf auf, ich möchte von A nach B, ich habe 6 Optionen, ich wähle Option 3, dann muss die dritte Option auch abgerechnet werden, ja immer größer. Das sind nur so 2 Themen, die man trennen sollte. Verstehen Sie, was ich meine?
Nicht ganz, ehrlich gesagt.
Nicht ganz, weil mir war dazu, wir haben also einerseits, nur dass das der Podcast-Hörer begreift, wir haben beim Elektroauto diese Abrechnungsproblematik,
ja,
die immer größer wird. Dann kommt noch das Thema dazu, was ja auch pausenlos in den Medien ist, dezentrale Energiewende. Das heißt, viele speisen vom Dach ein ins Netz. Und drittens mal verkehrssystemisch betrachtet, wir haben immer in Großstädter haben immer mehr Möglichkeiten von A nach B zu kommen.
Ja.
Und das muss eben auch in irgendeiner Form abgerechnet werden.
Das stimmt, ja. Das muss abgerechnet werden und es muss auch koordiniert werden.
Nicht? Genau.
Also wir sehen ja diese ganz spannende Tendenz, dass alle begriffen haben. Am spannendsten wäre es, die eine Mobilitätsplattform zu betreiben, wo sich alle anderen integrieren. Das Problem ist nur, das haben eben alle verstanden und deshalb will Daimler nicht mit der Deutschen Bahn zwingend zusammenarbeiten und Volkswagen nicht mit BMW und Uber. Mit Uber will sowieso keiner arbeiten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für den Endkunden das Angenehmste, wenn es da irgendwann mal Lösungen gibt. Und dabei ist eben auch eine der Überlegungen, die wir in diesem anderen Forschungsprojekt nachgehen, können wir das gegebenenfalls eben mit der dieser Blockchain-Technologie lösen, die eben neben dem reinen Abrechnen auch ermöglicht, Daten miteinander zu teilen, ohne dass sie in der Hand von einer Plattform liegen. Also ein Beispiel, ich habe einmal mich irgendwo registriert mit meinem Führerschein und habe damit hinterlegt, dass ich einen Führerschein habe. Und diese Information kann mit allen Partnern in diesem Netzwerk geteilt werden, aber eben ohne, dass eine zentrale Datenplattform da den Zugriff drauf hat.
Genau.
Das ist etwas, was wir in diesem OMOS-Projekt anfangen.
Wo wir das Thema jetzt im Greifen, jetzt sind wir nochmal bei diesem Mobilitätsansatz. Das wird in Fachkreisen, ich habe mich am Donnerstag erst mit einem Soziologen, einem Verkehrssoziologen darüber unterhalten, im Prinzip läuft es ja auf das Amazon der Mobilität heraus. Eine Plattform, die im Prinzip alles abdeckt. Würden Sie so zustimmen?
Würde ich zustimmen. Und haben alle die Strategen aller großen Konzerne auch so begriffen.
Ja.
Die Frage ist, wie kommt man dahin, dass man mit dem anderen Konzern, der das strategisch auch will, in irgendeiner Weise da eine Lösung findet.
Genau, und das ist im Prinzip der komplette Bruch der Mobilität, also weg von, wir stellen irgendwie Autos hin, dann gibt es da ein paar Dienstleister drumherum und so weiter, sondern irgendwann habe ich eine App auf dem Smartphone und damit kann ich meine Mobilität so anwählen, wie ich es für richtig halte. Diese Bequemlichkeitslösung, wie sie Amazon im, sagen wir mal, beim Handel mit physischen Produkten liefert. Das wird aber
immer. Jo, hier ist das Ende erreicht dieser Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten elektroauto.org/Zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!